Sie hören den Kurier.
Seien wir uns ehrlich, das letzte Jahr hat so ziemlich alle Beziehungen ordentlich gefordert. Lockdowns, bei denen man quasi 24/7 aufeinander sitzt, finanzielle oder gesundheitliche Probleme, Dauerstress und Überlastung. All das fordert eine Beziehung ordentlich heraus. Eine Beziehung, die dadurch auch ordentlich herausgefordert worden ist, ist die Beziehung zwischen den Koalitionsparteien. Hinzu kommen Ibiza-Urausschuss, Chatprotokolle, Asylpolitik und einiges mehr. All das hat in den vergangenen Monaten immer wieder zu Aufregung gesorgt. Dass Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen alle großen Bauprojekte nun auf Eis gelegt hat, um sie zu überprüfen, hat die Spannungen zwischen Türkis und Grün weiter verschärft. Wie es derzeit um die Koalition steht und warum es vor kurzem sogar zu einem glatten Koalitionsbruch gekommen ist, erklärt heute Kurier-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer. Außerdem hört ihr heute, welche Bedingungen die fast 18.000 Bewerberinnen und Bewerber beim heurigen Medizinaufnahmetest vorgefunden haben. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Aufregung rund um den verordneten Baustopp bei der ASFINAG ebbt nicht ab. Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler hatte ja angeordnet, die Bauprojekte der ASFINAG, die in Österreich für den Bau von Straßen und Autobahnen zuständig ist, erstmal zu evaluieren. Damit ist die Planung für diese Vorhaben zumindest bis Herbst mal gestoppt. Betroffen sind davon rund 30 Projekte in 7 Bundesländern. Evaluiert werden soll vor allem, ob und inwiefern die Projekte das Erreichen der Klimaziele gefährden. Also ob sie aus ökologischer Sicht problematisch sind oder nicht. Besonders heiß diskutiert werden im Zuge dessen etwa der geplante Lobautunnel in Wien oder die S18 in Vorarlberg. Bei einer heutigen Pressekonferenz verteidigte Gewessler die Evaluierung der Bauvorhaben erneut.
Es gibt einen Antrag, der von 4 Parteien unterstützt wurde, das Bauprogramm zu evaluieren und auch für Vorarlberg eine Alternative zu prüfen.
Weiters hat sie etwa auch Folgendes gesagt.
Wir wollen nicht in einem Land leben, wo irgendwann einmal die ganze Landschaft außer Nutzung gestellt wird und quasi ein Museum ist und alle Menschen leben nur mehr in den Städten. Ganz im Gegenteil, es braucht die ländlichen Räume, es braucht lebendige Dörfer und es braucht Arbeitsplätze am Land.
Der Koalitionspartner ÖVP ist darüber nicht erfreut. Was etwa die S18 in Vorarlberg betrifft, hat Bundeskanzler Kurz in der ZIP sehr klare Worte gefunden.
Der Landeshauptmann und ich sind da einer Meinung. Wir sind an der Seite der Bevölkerung. Das Projekt ist schon lange geplant, es ist schon lange versprochen und es muss auch durchgeführt werden.
Einig sind sich die Regierungsparteien bei diesem Thema also ganz und gar nicht. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP hat dazu allerdings heute gesagt, dass das Koalitionsklima dennoch gut sei.
Zum Koalitionsklima, glaube ich, funktioniert das ja trotz auch der Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten ganz gut. Also dass da 2 Parteien miteinander regieren, die gänzlich unterschiedliche Auffassungen haben und auch ein anderes Gefühl dann oft für das Stadt-Land-Gefüge, das war von vornherein klar. Aber wir leben natürlich auch vom Dialog und werden alles dafür tun, dass wir auch in den nächsten Monaten und Jahren sehr konstruktiv und gut zusammenarbeiten.
Aber ist das wirklich so? Steht es im Moment tatsächlich gut um das Koalitionsklima? Schließlich hat sich in den letzten Monaten ein Streitthema an das andere gereiht. Angefangen bei dem Thema Justiz und Korruptionsbekämpfung, Asylpolitik bis eben hin zu Klimaschutz und Ökologie. Bei mir im Studio sitzt jetzt mein Kollege Christian Böhmer aus der Innenpolitik. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie tief die Gräben zwischen Türkis und Grün im Moment wirklich sind und wie es jetzt weitergeht. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, seit Leonore Gewessler von den Grünen alle Straßenbauprojekte jetzt erstmal aufs Eis gelegt hat, um diese genau unter die Lupe zu nehmen, spitzt sich der Zwist zwischen den Koalitionspartnern immer mehr zu. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, worum es da genau geht und was im Moment da der Stand der Dinge ist?
Ja, es ist eigentlich eine bemerkenswerterweise semantische Diskussion, die hier geführt wird. Wenn man der Frau Gewissler zuhört, was sie seit Tagen sagt, wenn man auch, was ich heute gemacht habe, mit ihrem Ministerium und mit ihrem Ressort und mit ihrem Büro telefoniert, dann ist das ein Standardvorgang, den sie macht. Sie sagt, die ASFINAG, die bei uns in Österreich ja die Straßen baut, muss ja jedes Jahr sich überlegen, okay, was baue ich, wie baue ich es, weil Straßenbauprojekte jahrzehntelange Projekte sind. Da macht man sich schwer Vorstellungen. Also wir reden zum Beispiel von dieser S18, und im Ministerium geht man davon aus, dass wenn diese S18 jetzt einfach normal weiter geplant wird, dass die im Jahr 2041 vielleicht fertig wird. Das heißt, wir reden von einem Planungshorizont von 20 Jahren, was in der Politik irrsinnig viel ist. So, die ASFINAG macht das jedes Jahr und die Frau Gewissler hat jetzt gesagt, gut, das ist nur sinnvoll, weil es verändert sich die Welt und es wird Klimaziele geben und wir wollen eigentlich klimaneutral werden in 19 Jahren. Und von daher müssen wir uns überlegen, brauchen wir das alles wieder? Sie sagt aber auch, dass dort, wo Bagger fahren und wo Bagger baggern und wo gebaut wird, wird weiter gebaut. Also die Frau Gewissler will nicht, dass die Straße A oder B plötzlich jetzt gestoppt wird und im Niemandsland endet. Und sie will auch nicht, dass irgendwelche Brücken dann über einen Fluss gebaut werden und am anderen Ende nichts weitergeht. Konkret sagt sie zum Beispiel, dass zwei Bauprojekte, die S7 und die A26, die werden gebaut, ja, Ausmaß. Aber alles, was noch in Planung ist und wo man sozusagen sich noch überlegen kann, soll man das und braucht man das, das wird gemacht und das macht die ASFINAG so. Und jetzt ist es so, dass die ÖVP bzw. vor allem der Bundeskanzler und Parteichef selbst bei ganz konkreten Projekten wie der S18, einem, ja wie gesagt, noch nicht existierenden Bauprojekt, wo es um Tunnel geht, Trassenführung geht, wo es um UVPs geht und so weiter, sagt, die wird sicher gebaut, weil da sind wir den Vorarlbergern schuldig. Und die Gewissler sagt, wir schauen uns eigentlich alles jetzt einmal an. Ja. Und das Interessante daran ist, dass sie sich an dieser Geschichte jetzt ziemlich aufhängen, wenn man so sagen will. Also sie lizitieren sich da nach oben, anstatt zu sagen, gemach, wir haben noch Zeit und wir schauen uns das an, sagt der Herr Bundeskanzler, ich will das. Und die Gewissler sagt, ich schaue mir das an. Und das sagen sie seit Tagen. Und weil sozusagen auf beiden Seiten Minister ausrücken, um die ein oder andere Seite zu bestärken, wird das zumindest nicht besser in der Außenwahrnehmung.
Mhm. Du hast jetzt die S18 konkret schon angesprochen. Da gab es ja vor allem in den letzten Tagen was doch eher Außergewöhnliches. Da kam es zu einem glatten Koalitionsbruch im Bundesrat, eben wegen der S18. Kannst du kurz erklären, was da vorgefallen ist?
Ja, das war ein bisschen ein Kuriosum. Ich meine, der Bundesrat, so ehrlich muss man sein, ist ja jetzt nicht etwas, was politische Beobachter ständig im Auge haben. Aber letzten Donnerstag ist bei einer Sitzung ist zu einem Entschließungsantrag gekommen. Entschließungsantrag ist eigentlich nur eine Absichtserklärung. Da passiert noch gar nichts. Da sagt einfach diese Länderkammer, die der Bundesrat ist, wir wollen etwas. Und die haben halt in diesem Antrag, konkret die SPÖ und die FPÖ, formuliert, dass sie eigentlich das nicht haben wollen, wie das die Frau Gewessler macht. Sie haben in den Antrag sogar reingeschrieben, dass die Frau Gewessler einen Baustopp verhängt, was auch Blödsinn ist. Aber das war ja völlig egal. Und sie wollen ihn nicht und der Bundesrat möge doch beschließen, dass er das ablehnt und dass er die Frau Gewessler auffordert, da sozusagen sich das nochmal zu überlegen. Und da hat dann eine Bundesrätin, eine Vorarlbergerin bemerkenswerterweise, die stellvertretende Chefin der Kammer zurzeit ist, gesagt, gut, da gehe ich mit. Und das ist insofern ein Problem, weil in der Koalition es eigentlich ausgemacht ist, dass sich ÖVP und Grüne nicht überstimmen gegenseitig. Und da war plötzlich eine ÖVP Bundesratsabgeordnete, die gegen die Frau Gewessler eine Grüne gestimmt hat. Und das haben die Grünen nicht so besonders lustig gefunden. Und es gab dann intern auch durchaus in der ÖVP eine Kopfwäsche, weil das nicht abgesprochen war mit der Landespartei. Soweit ich das recherchieren konnte, hat selbst der Bundeskanzler erst ein paar Tage später überhaupt erfahren, was da passiert ist. Und am Montag kam es dann dazu, dass die Nationalratsabgeordneten, das ist jetzt die andere Kammer, und der Club dort gesagt hat, okay, wir sind eigentlich dafür, zähneknirschend, vor allem die Vorarlberger Abgeordneten, dass wir uns die Evaluierung anschauen und dass wir das befürworten. Das war sozusagen die Wiedergutmachung der ÖVP-Fraktion an den Grünen. das war dieses Kuriosum rund um die S18, wo man, wie gesagt, nochmal sagen muss, diese Straße gibt es ja noch gar nicht. Also das ist ein Zukunftsprojekt.
Mhm. Diese Straßenbauprojekte sind ja definitiv nicht das erste Thema, wo es doch zu einem Clinch zwischen Türkis und Grün kommt. Wenn wir uns vielleicht ein paar andere Themen anschauen, vor allem das Thema Asyl, da gibt es immer wieder stark konträre Aussagen. Hier hat man ja im Koalitionspapier vereinbart, dass unterschiedlich abgestimmt werden darf, ohne dass es zum Koalitionsbruch kommt. Doch die nächste Flüchtlingswelle steht vor der Tür. Wird das die Beziehung jetzt dann weiter belasten?
Also ich kann nicht beurteilen, ob wirklich die nächste Flüchtlingskrise vor der Tür steht. Es ist jedenfalls spannend zu sehen, dass sich ja diese beiden sehr unterschiedlichen Parteien auf diesen Modus geeinigt haben. Also das gab es so in der Form noch nie, dass man sagt, okay, es gibt ein Thema, wenn wir uns da nicht in der Koordinierung, das sind sozusagen die Minister, beziehungsweise ist ein Gremium innerhalb der Koalition, wo man sich abspricht, wenn sich die nicht einig werden und wenn dann auch selbst die Parteichefs sich nicht einig werden, das ist auch festgehalten im Regierungsprogramm, ganz genau wie das abzulaufen hat, dann ist es möglich, dass die Partei, der ein Thema, ein Anliegen ist, aber jetzt beschränkt auf den Asyl- und Migrationsbereich, kann einen Initiativantrag im Parlament einbringen, kann ihn zur Abstimmung bringen und wenn der andere dagegen stimmt oder nicht mitstimmt, ist das nicht zwingend ein Koalitionsbruch. Das ist was ganz was Neues. Das gibt es aber nur beim Asyl.
Ganz was Neues heißt, das gab es auch so vorher noch nicht.
Nein, das gab es. Also mir ist kein Koalitionsabkommen bekannt in der jüngeren Vergangenheit, wo man im Koalitionspakt festgehalten hat, was man tut, wenn man sich nicht einigt. Weil das Wesen von Koalitionen ist eigentlich, dass man alles mehr oder weniger festhält und dann abarbeitet und sagt, okay, das sind unsere gemeinsamen Nenner und alles, was in einem Koalitionspakt drinsteht, das greift man besser nicht an. Aber eben beim Asyl- und Migrationsthema war klar, das ist für die ÖVP so wichtig und das ist auch ein so großes Thema, dass man es nicht ansprechen und nicht in den Koalitionspakt nehmen kann. Und umgekehrt war klar, dass die Grünen da mit vielen Positionen nicht mit können, dass man sich da nicht einigen wird oder dass es im Worst Case zu einem Konflikt kommen wird, der die Koalition so belastet, dass sie eben nicht fortbestehen kann. Was bei allen anderen Themen gilt, ist aber eigentlich dasselbe, nämlich dass man sich in der Koordinierung, also dass die Minister, die miteinander sozusagen die Inhalte vorbereiten, jede Woche vor dem Ministerrat und so weiter, dass man sich abspricht, dass man schaut, wo sind die Anliegen, was ist noch offen zu arbeiten, was will man jetzt umsetzen, wo gibt es mögliche Konflikte, dass sich die Parteichefs absprechen. Der Kurz und Koga treffen sich nach wie vor jede Woche. Das heißt, oder was will ich damit sagen? Es gibt natürlich Wege und Mittel und Kanäle, wo sich die zwei treffen können. Und man könnte natürlich genauso hier wie bei allen anderen Themen, bei der S18, beim Klimawandel, beziehungsweise jetzt bei den Bauprojekten, sich mit dem Handy in 5 Minuten darauf einigen, was man gemeinsam sagt.
Mhm.
Das passiert aber offensichtlich nur eingeschränkt, wenig bis eingeschränkt, weil sonst ist es nicht zu erklären, dass es hier so unterschiedliche Positionen gibt. Ich habe jetzt noch im Ohr die Tourismusministerin der ÖVP, die Frau Köstinger, die auch sagt, unser Land darf kein Museum werden. Also sie unterstellt quasi der Frau Gewessler, sie wolle das Land unter einen Glassturz stellen. Dazu zwingt sie niemand. Und wenn sie mit der Frau Gewessler und der Herr Kurz, mit dem Herrn Kogler da schon drüber geredet hätten oder einen Weg beschritten hätten, wie sie das lösen können, das Problem, dann würden solche Äußerungen nicht fallen. Und das ist für mich das Interessante, warum man hier bei einem Thema, wo vieles im Regierungspakt drinsteht, weiter noch ein paar Schritte in die Eskalation geht. Weil es ist ja nicht der erste Tag, das Thema läuft ja schon mehrere Tage und ich sehe da wenig Not, weil ein Satz noch dazu, die ÖVP und die Grünen haben sich ja von vor vielen Jahren schon in einem Punkt immer treffen können. Das, was bei den Grünen Umweltschutz geheißen hat, war bei der ÖVP oder bei Teilen der ÖVP immer die Schöpfungsbewahrung. Und das ist ein Begriff, den sich der Herr Bundeskanzler dem Vernehmen nach auch von Alexander Van der Bellen, also noch Grünenchef war, abgeschaut hat, aber den auch gern verwendet. Verwendet auch im Übrigen jetzt immer wieder. Das heißt, das sind viele Punkte, wo sie sich einigen könnten. Und man könnte sagen, wir einigen uns drauf, dass die Umwelt intakt bleiben soll, dass die Wirtschaft, das sagen auch die Grünen, weiter florieren soll, weil niemand will, dass sozusagen alle Leute arbeitslos sind und dann auf der grünen Wiese sitzen. Aber das tun sie nicht. Und das finde ich irgendwie spannend, warum das jetzt gerade so ist.
Mhm. Aber hast du eine Theorie, warum das gerade ist? Normalerweise kennen wir ja gerade vom Bundeskanzler so mehr den Spruch, offen nach innen, geschlossen nach außen. Wir treten nach außen mit einer einheitlichen Message. Das ist ja hier im Moment auf keinen Fall der Fall, das wird eher öffentlich ausgetragen. Soll das jetzt eher ablenken von einem anderen Thema oder hast du eine Theorie, warum das im Moment so ist?
Ich kann's ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, warum dieses Thema jetzt gerade so eskaliert wird. Es ist eigentlich Sommer. Wir haben die gleiche Debatte eigentlich beim Covid- und beim Pandemie-Thema gehabt. Da waren die Zahlen im Sinken. Und dann gab es nach wie vor Uneinigkeiten, auch die Mücksteinschen Äußerungen, die da sich durchaus geändert haben innerhalb von kürzester Zeit. Zuerst sind die Jungen dran, dann zwei Wochen später. Wir dürfen ja nicht die gleichen Fehler wie im Herbst machen, haben der ÖVP auch nicht geschmeckt, weil die durchaus sagen, okay, wir haben das jetzt im Griff und für die geimpft sind, ist die Welt eine bessere als noch vor einem Jahr. Ich kann es nicht erklären. Ja. Das ist ich habe auch keine Theorie. Ich glaube nicht, dass es jetzt eskalatorisch, wie es manche Beobachter bewerten, auf eine mögliche Neuwahl im Herbst und so weiter hingeht. Da hören manche, glaube ich, ein bisschen das Gras wachsen. Aber es ist schon interessant, dass man hier jetzt in den Konflikt geht, weil meiner bescheidenen Einschätzung nach ist es ohne Not.
Also Neuwahlen sind jetzt nicht am Tisch, aber gerade beim Klimaschutz hat Leonore Gewessler ja auch weitere harte Maßnahmen angekündigt, etwa der Verzicht auf Öl- und Gasheizungen, die ja doch viele Österreicherinnen und Österreicher betreffen wird. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat explizit gesagt, es wird ohne Verzicht gehen. Jetzt ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass sich dieser Konflikt doch noch weiter drehen wird in nächster Zeit, oder?
Also was interessant ist, ist die Verzichtsdebatte, die will Gewessler nicht führen und ich verstehe es aus mehreren Gründen. Das eine ist natürlich, es ist eine unsympathische Debatte, weil niemand hört gern, dass er irgendwas irgendwann nicht mehr tun dürfen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ohne Verzicht abgehen wird, ja, diese Transformation. Aber fest steht auch, dass es natürlich, anders gesagt, bei den Grünen glaubt niemand, dass kein Mensch mehr mit dem Auto fahren wird, oder zumindest nicht bei denen, die in der Regierung sitzen. Ja. Also ich rede hier nicht von irgendwelchen Funktionären, die in Fantasieschlössern wohnen. Aber bei den Grünen, das sind teilweise Pragmatiker, die sagen nur, wir müssen jetzt sozusagen all das, was wir uns immer wieder vornehmen, Senken des CO2s, Klimaneutralität 2040, wir wollen nicht mehr so viel Boden verbrauchen und jeden Tag 13 Hektar zu betonieren und zu asphaltieren und verbauen. Das müssen wir irgendwann einmal ernst nehmen, ja? Also weil sonst bleiben das Überschriften. Und das Zweite ist ja, es wird eine Bepreisung des CO2 geben. Das heißt, es wird uns irgendwann einmal verdammt viel Geld kosten. Ich weiß, also diese Verzichtsgeschichte, es gibt ein schönes Beispiel, Ökostrom zum Beispiel. Ja, also Ökostrom ist nichts Gutes oder Böses und die Leute nehmen das irrsinnig gerne an, wenn es nicht zu kompliziert ist. Und das Gleiche ist, zumindest nehme ich das der Gewessler noch ab, bei der Mobilität. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, den Sozialdemokraten und andere auch immer wieder angehen. Wenn öffentliche Mobilität und E-Mobilität und all das so einfach und so günstig und so interessant ist, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt ein Dieselauto kaufen muss, na dann werde ich mir kein Dieselauto mehr kaufen. Wenn ich aber mit dem E-Mobil nur 5 Kilometer weit komme und dann dort, wo ich stehe, keine Möglichkeit habe, es zu laden, dann werde ich es mir nicht kaufen. Ja. Dem Vernehmen nach ist in der Industrie die Entscheidung längst gefallen. Also das dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Politik, glaube ich, auch nur Beifahrer. Die großen Konzerne, VW und wie sie alle heißen, haben entschieden, dass die E-Mobilität die Zukunft ist. Die investieren Milliarden und haben von sich aus auch schon gesagt, was bei uns ja auch der Fall sein wird, dass in ein paar Jahren keine Diesel- und Benzinmotoren mehr hergestellt werden. Die sagen, E-Mobilität ist unsere Zukunft. Wie wir das hinkriegen, werden wir schon schauen. Aber wenn Batterien besser wären und wenn wir sozusagen da intelligente Konzepte finden, dann ist das die Zukunft und die bauen die ja ohnehin nicht mehr. Ja. Also wir können jetzt sagen, okay, wir wollen so wie damals weiterhin mit der Dampflok fahren oder wir sagen, da gibt es eine neue Technologie und wenn die sozusagen gleich komfortabel oder sogar noch komfortabler ist, dann werden wir die nutzen. Ich meine, ich persönlich habe kein E-Auto, aber ich finde immer wieder, wenn ich in einem drin sitze und unterwegs bin damit, das ist ein sehr angenehmes Fahren und das ist eine sehr, sehr schöne Art der Mobilität. Und wenn man sozusagen die Reichweite in den Griff kriegt irgendwie, ja, wo ich kein Techniker bin, aber dann stellt sich die Frage nicht, weil von Beschleunigung, von Geschwindigkeiten, von Fahrverhalten und so weiter. Es gibt eigentlich wenig rationale Argumente, warum man jetzt noch in einem Dieselauto sitzen muss, wenn die Frage der Erreichbarkeit und der Reichweite gelöst ist.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Clinch zwischen Türkis und Grün zu sprechen kommen. Jetzt haben beide Seiten ihre Argumente nämlich öffentlich ausgetragen, öffentlich bekannt gegeben. Jetzt kann eigentlich keiner wirklich so richtig zurückstecken. Jetzt ist die Frage, wie wird das jetzt weitergehen? Es kann ja eben keiner nachgeben, weil die Grünen sind lange dafür kritisiert worden, dass sie nichts für den Klimaschutz machen. Aber auch hinter der ÖVP stehen ganz viele, die sagen, naja, ihr könnt es jetzt aber auch nicht klein beigeben. Wie soll das jetzt weitergehen?
Also ich bin jetzt nicht der Regierungsberater. Ich, wie gesagt, verstehe nicht, dass sie es eskalieren haben lassen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man jetzt dann irgendwann einmal gemeinsam sich hinstellt und erklärt, was man eigentlich will und meint. Manche Dinge stehen dezidiert im Regierungsprogramm drin. Also die Klimaneutralität, das heißt, dass wir nicht mehr Dreck in die Atmosphäre blasen dürfen, als irgendwie unsere Welt und so weiter verkraften können. Die ist ab 2040 fixiert. Die muss stattfinden, steht im Regierungsprogramm, es steht auch dezidiert drin, dass wir die Bodenversiegelung runterfahren müssen und anderes. Also ich glaube, wenn Sie klug sind, dann werden Sie versuchen, sich auf die gemeinsamen Nenner zu besinnen, jetzt nicht gegenseitig sich vorsätzlich falsch verstehen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Grünen das Gefühl haben, die ÖVP meint es nicht ganz so ernst. Also die will zwar eine ökologische Welt haben und will zwar ein bisschen grün sein, aber scheut sich dann vor den Maßnahmen. Und da muss man auch sagen, da gibt's natürlich, es ist die Welt nicht so einfach. Es gibt nicht die ÖVP. Es gibt in der Industrie viele Zweige, die super unterwegs sind. Kleine Unternehmen in der Solarenergie und erneuerbaren Energie und so weiter, die haben ganz andere Interessen als andere. Aber wie gesagt, ich glaube, sie werden sich zu zweit einmal hinstellen müssen, relativ bald, und sagen müssen, okay, was ist eigentlich unser Common Ground? Was ist das, worauf wir uns einigen können in der Debatte?
Mhm. Abschließend vielleicht noch, jetzt ist das eben das Thema, das öffentlich ausgetragen wird, aber wir haben vorher schon gesagt, da gibt's ganz viele andere Punkte, wo sich Türkis-Grün nicht wirklich einig werden. Also wir haben kurz Asyl angesprochen, aber auch genauso, wenn wir zurückblicken bei Justiz und Korruptionsbekämpfung, gab es immer wieder einen größeren oder kleineren Schlagabtausch. Wenn du da jetzt irgendwie einen Strich drunter ziehen müsstest, wie groß sind denn da die Zwiste, die gerade zwischen Türkis-Grün irgendwie in der Luft schweben, auch wenn wir sie vielleicht öffentlich nicht bei den Pressekonferenzen mitbekommen?
Also ich glaube schon, dass es eine gefühlte Asymmetrie gibt bei dem, was man einstecken muss. Also ich glaube, dass die Grünen, oder ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass es so ist, mehr schlucken mussten, wenn man so sagen will, als die ÖVP. Das sieht man unter anderem in den Umfragewerten. Ich glaube nicht, dass man das allein nur dadurch erklären kann, dass die Grünen runtergehen und die ÖVP jetzt mittlerweile relativ stabil hält, dass die Grünen eben der kleinere Koalitionspartner ist, glaube ich nicht. Gerade so Dinge wie die Justiz, Geschichte, wie die Abschiebungsdebatte, das geht schon sehr ans Mark der grünen DNA. Also ich weiß vor allem, dass die Kritik an der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die auch zum Teil in der ÖVP und in deren Klientel natürlich als eine Pauschalkritik wahrgenommen wurde, dass die Grünen magert. Man tröstet sich jetzt, dass das Budget da und dort ein bisschen aufgestockt wurde. Man tröstet sich, dass Dinge wie eine Reform des BVD zum Beispiel gelungen sind oder dass die ÖVP bereit ist, über einen Bundesstaatsanwalt zu verhandeln, was vorher nicht der Fall war. Aber unterm Strich musst du natürlich erklären, warum du als grüne Partei, für die diese Themen schon relativ zentral sind, dem Koalitionspartner da ein Stück weit die Mauer machst und zu ihm hältst. Und umso mehr, glaube ich, ist jetzt auch diese Klimadebatte ein Punkt, wo möglicherweise, die Gewessler ist ja, das darf man nicht vergessen, Gewessler und der Klimaschutz, das ist ja das Superministerium der Grünen. Das ist das zentrale Ministerium, das jetzt eigentlich eineinhalb Jahre bedingt durch die Pandemie nicht im Fokus war oder nicht so im Fokus war wie das Gesundheitsministerium, das, so ehrlich muss man sein, für die Grünen jetzt kein zentrales Ressort war. Ja? Aber jetzt ist das zentrale Ressort der Grünen wieder ein bisschen im Fokus. Jetzt hat man ein bisschen Spielraum, jetzt ist die Pandemie nicht vorbei, aber das Schlimmste scheint überwunden. Und jetzt mehren sich natürlich die Stimmen, die sagen, okay, jetzt, wir haben da der ÖVP bei so vielen Dingen irgendwie die Stange gehalten. Wir haben auch im Urschuss irgendwie zähneknirschend nicht immer nur gute Miene, aber so halbwegs gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Jetzt wollen wir auch, dass unsere Themen irgendwie umgesetzt werden. Ja. Und da wird es auch spannend sein, wie die ÖVP damit umgeht, ob sie sagt, leben und leben lassen, wie halten wir es damit? Ja? Ob man sagt, gut, steht im Regierungsprogramm, sehen wir ein, wir können uns auf die Schöpfungsbewahrung einigen und eigentlich wollen wir intelligente Wirtschaftssysteme haben. Oder ob sie so sagen, die Grünen wollen quasi Österreich zu einem Museum machen. Dann wird es, glaube ich, nochmal ziemlich knirschen.
Christian, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzungen heute.
Sehr gern.
So viel also zum im Moment doch eher eisigen Klima zwischen Türkis-Grün. Eisig bringt uns jetzt auch zu unserem nächsten Thema heute, dem Medizinaufnahmetest. Bei diesem haben die Bewerberinnen und Bewerber nämlich dieses Jahr ordentlich gefroren, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dazu gleich mehr. Unsere Volontärin Franziska Gampel hat sich ein bisschen umgehört und mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die heurigen Bedingungen gesprochen. Und jetzt sitzt sie hier bei mir im Studio. Hallo Franziska.
Hallo Caro.
Wir haben ja in Österreich bekanntlich genug motivierte junge Menschen, die sich für ein Medizinstudium interessieren. Doch hart sind nicht nur die Fragen, die dort gestellt werden, sondern auch die Bedingungen. Wie viele sind denn jetzt tatsächlich angetreten und was mussten diese beachten, bevor sie zum MedAT gekommen sind?
Also von den angekündigten 18.000 Bewerberinnen sind dann schlussendlich 12.777 angetreten. Studienplätze gibt es allerdings nur für 1.740 von ihnen. Als erstes müssen die Bewerberinnen 110 Euro Teilnahmegebühr zahlen. Nach der Anmeldung beginnt dann für viele die oft monatelange Vorbereitungszeit. Die meisten Leute, die ich befragt habe, haben sich extra Fachbücher und Lernunterlagen besorgt und an einem externen Vorbereitungskurs teilgenommen.
Und bekanntermaßen sollte man sich ja im Vorhinein gut darüber informieren, was man mitnehmen darf und was eben nicht. Wie haben denn die Studienanwärter die Regeln und Vorschriften wahrgenommen?
Ja, die erfahrenen Teilnehmer unter Ihnen, die den Test schon öfter gemacht haben, nehmen zum Beispiel gar kein Handy mehr mit, um die langen Wartezeiten an der Garderobe zu vermeiden. Denn man muss neben dem Telefon auch alles andere außer Essen und Trinken abgeben, also zum Beispiel Regenschirme, Jacken, Hüte und so weiter. Und bei so vielen Teilnehmerinnen kommt es natürlich vor und nach dem Aufnahmetest zu langen Wartezeiten. Bei der Verpflegung haben sie darauf geachtet, sich ausreichend auszurüsten, denn der Test dauert insgesamt 9 Stunden.
Also ganz schön lange eigentlich. Einige Personen, mit denen du gesprochen hast, haben von Problemen erzählt. Welche waren das denn zum Beispiel?
Zum einen durften die Teilnehmerinnen wegen Corona das Gelände während der gesamten 9 Stunden, also auch nicht in der Mittagspause, verlassen. Das hat natürlich die Raucher gestört, denn denen wurde im Vorfeld nahegelegt, sich Ersatzprodukte wie Nikotinkaugummis, Pflaster oder Snus, das sind so Tabaktäschchen, die man sich in den Mund gibt, mitzunehmen. Allerdings wurde einer der Teilnehmer bei der Einlasskontrolle aufgefordert, seine Snus aus der Originalverpackung zu geben. Und das Red Bull, das er dabei hatte, durfte er auch nicht mitnehmen, obwohl es die Jahre davor kein Problem war.
Naja, hoffentlich hat er dann wenigstens den guten alten Traubenzucker mit für einen Energieschub zwischendurch. Obwohl ja Sommer ist und uns allen eigentlich die ganze Zeit heiß ist, kamen die meisten von den Teilnehmerinnen mit langer Hose und Pulli aus dem Gebäude. Wieso das?
Ja, die Teilnehmer kommen dort nicht nur wegen Aufregung ins Zittern, sondern weil die Hallen sehr runtergekühlt sind, haben sich die meisten warm eingepackt.
Nun muss es ja aber über den Tag verteilt irgendwie eine Pause geben. Also es kann ja nicht sein, dass sie die ganzen 9 Stunden wirklich an diesem einen Platz sitzen. Wie war das denn geregelt?
Heuer konnte man wegen Corona die Pause eigentlich nur auf dem Platz am Gang oder auf der Toilette verbringen.
Nach der ganzen Aufregung können die meisten aber jetzt erstmal den Sommer genießen, bevor sie im August dann erfahren, ob sie aufgenommen worden sind oder nicht. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Franziska, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Damit war es das für heute von uns. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Und weil wir heute schon über Beziehungen gesprochen haben, empfehle ich euch jetzt noch unseren neuen Beziehungspodcast Schatzi, geht's noch? In der heutigen Folge geht es um den Balanceakt zwischen Nähe und Freiheit in einer Beziehung. Zu finden, wie alle unsere Podcasts, unter www.kurier.at/podcast. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.